Ich schreibe diese Zeilen mit zitternder Hand, während der Wind gegen die Fenster meiner Wohnung in Freiburg peitscht. Es ist Winter, und obwohl ich den Ofen angezündet habe, spüre ich eine Kälte, die tief in meine Knochen kriecht. Eine Kälte, die nichts mit dem Wetter zu tun hat. Sie kommt aus der Erinnerung an das, was mir vor 2 Jahren passiert ist. Damals war ich naiv genug, den Spuren einer Legende zu folgen, die ich besser unbeachtet gelassen hätte. Es begann mit einer Karte, die ich in einem Antiquariat in Heidelberg fand. Sie zeigte den Schwarzwald, aber seltsamerweise waren dort einige Siedlungen eingezeichnet, die in keinem modernen Atlas mehr existieren. Besonders fiel mir ein Name ins Auge: Dornbach. Ich fragte den Besitzer des Ladens danach. Er zuckte nur mit den Schultern. Dornbach? Das Dorf gibt es schon lange nicht mehr. Es wurde vor über 100 Jahren aufgegeben. Warum? Fragte ich. Er schaute mich an, als hätte ich etwas Gefährliches gesagt. Man erzählt sich Geschichten. Man sollte sich von Orten fernhalten, die die Zeit vergessen hat. Das hätte mich warnen sollen. Aber ich war Historiker und das Rätsel um Dornbach ließ mir keine Ruhe. Nach Wochen der Recherche fand ich heraus, dass es tatsächlich einmal ein kleines Dorf namens Dornbach gegeben hatte, nahe der heutigen Stadt Triberg im Schwarzwald. Es verschwand um das Jahr 1910 und bis heute wusste niemand genau warum. Anfang Januar 2023 beschloss ich, Dornbach zu finden. Ich packte meinen Rucksack und fuhr mit dem Zug nach Triberg. Von dort aus wanderte ich durch den verschneiten Schwarzwald, den alten Karten folgend. Die Wege waren schlecht und der Schnee lag tief, aber ich hatte das Gefühl, auf der Spur von etwas Bedeutendem zu sein. Nach mehreren Stunden Marsch sah ich es. Versteckt zwischen hohen Bäumen und eingehüllt in Nebel lagen die Überreste von Dornbach. Es war nicht mehr viel übrig. Einige verfallene Häuser mit eingestürzten Dächern, überwucherte Felder, ein halb zerfallener Brunnen. Alles war still. Keine Tiere, kein Wind, nur die bedrückende Stille des verlassenen Ortes. Doch das Merkwürdigste war das große Herrenhaus am Rand des Dorfes. Es stand unheimlich intakt da, als wäre es vom Zerfall verschont geblieben. Mein Herz schlug schneller. Ich hatte nicht erwartet, ein solches Gebäude hier zu finden. Es war aus dunklem Holz gebaut, mit steilen Giebeln und geschnitzten Balken, die seltsame Symbole zeigten. Ich wusste, dass ich es betreten musste. Die Tür war schwer, aber sie ließ sich öffnen. Innen roch es nach altem Holz und Moder. Die Räume waren möbliert, als hätte jemand das Haus einfach verlassen und nie wieder betreten. Im Kamin des Wohnzimmers lag kalte Asche, auf dem Tisch standen verstaubte Teller und Kerzenhalter. An den Wänden hingen verblasste Porträts, deren Gesichter mich mit leeren Augen anstarrten. Ich fühlte mich beobachtet. Als ich mich umdrehte, sah ich etwas, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Auf dem Spiegel über dem Kamin war ein Satz geschrieben, in einer seltsamen Mischung aus Ruß und etwas, das wie getrocknetes Blut aussah. Wer den Winter sucht, findet den Tod. Ich spürte, wie meine Hände zu zittern begannen. Plötzlich wurde es kälter im Raum und ich hörte ein Geräusch. Schritte, die über den knarrenden Boden kamen. »Hallo?« rief ich. Keine Antwort. Ich ging langsam durch die Zimmer, doch niemand war zu sehen. Die Schritte verstummten, aber das Gefühl, beobachtet zu werden, blieb. Im oberen Stockwerk fand ich schließlich eine verschlossene Tür. Daneben stand eine kleine Holzfigur, ein geschnitzter Krampus, eine Figur aus alten deutschen Winterlegenden. Ich zögerte, doch dann drückte ich die Tür auf. Das Zimmer war fast leer, nur ein Bett stand darin, daneben ein kleiner Nachttisch. Auf dem Tisch lag ein Buch, das aussah wie ein altes Tagebuch. Ich hob es auf und schlug die erste Seite auf. Die Schrift war verwischt, aber ich konnte einige Einträge lesen. Januar 1909. Der Winter will nicht enden. Die Kälte dringt in unser Haus, in unsere Knochen. Die Felder sind tot. Es gibt keinen Ausweg. Februar 1909. Es klopft an der Tür. Wir öffnen nicht. Aber wir hören das Flüstern im Wind. Es ruft unsere Namen. März 1909. Die Dorfbewohner sind verschwunden. Nur wir sind übrig. Aber es wird uns holen. Ich spürte, wie mein Herz schneller schlug. Das Buch fiel mir aus den Händen und im selben Moment hörte ich es wieder. Das Flüstern. Es kam von draußen. Ich ging zum Fenster und sah hinaus. Der Nebel hatte sich dichter um das Dorf gelegt und durch die weißen Schwaden erkannte ich eine Gestalt. Sie war groß und hager, in einen schwarzen Mantel gehüllt. Ihr Gesicht war von einer Kapuze verborgen, doch ich wusste instinktiv, dass sie mich anstarrte. Die Gestalt hob eine Hand und zeigte auf mich. Dann verschwand sie im Nebel. Ich rannte aus dem Haus, stolperte über die verschneiten Wege und ignorierte die Kälte, die meine Lunge brennen ließ. Doch der Nebel schien sich immer dichter um mich zu legen und das Flüstern verfolgte mich. »Du hast das Haus betreten. Du bist Teil des Winters.« Schließlich erreichte ich den Rand des Dorfes. Doch als ich mich umsah, war die Gestalt wieder da, am Eingang des Herrenhauses. Sie stand reglos und sah mir nach. Ich habe Dornbach nie wieder aufgesucht. Doch seit jenem Tag verfolgt mich der Winter auf eine unheimliche Weise. Die Kälte in meiner Wohnung verschwindet nie ganz. Und manchmal sehe ich Spuren im Schnee, die direkt zu meinem Fenster führen, obwohl niemand dort gewesen sein sollte. Und jede Nacht höre ich es flüstern. Der Winter hat deinen Namen. Nach meiner Rückkehr aus Dornbach versuchte ich, das Erlebte zu verdrängen. Ich erzählte niemandem von der Gestalt im Nebel, dem Flüstern oder den seltsamen Einträgen im Tagebuch. Doch egal, wie sehr ich mich bemühte, die Erinnerung ließ mich nicht los. Die ersten Anzeichen, dass etwas nicht stimmte, zeigten sich Anfang Februar. Freiburg war von ungewöhnlich starkem Schneefall betroffen, obwohl die Stadt in den letzten Jahren nur selten Schnee gesehen hatte. Der Schnee blieb liegen, hartnäckig, kalt und eisig. Und dann begannen die Albträume. Jede Nacht träumte ich von Dornbach. Im Traum stand ich vor dem Herrenhaus, das von Nebel und Dunkelheit umhüllt war. Die Tür war immer offen und eine Stimme rief meinen Namen. »Matthias, komm zurück!« Manchmal sah ich die Gestalt im schwarzen Mantel. Sie stand am Rand des Dorfes, reglos wie eine Statue, und zeigte mit knochigen Fingern auf mich. Und dann erwachte ich, schweißgebadet, das Herz rasend, während das Flüstern immer noch in meinem Kopf nachhallte. Doch es blieb nicht bei den Träumen. Eines Abends, als ich spät von der Arbeit nach Hause kam, bemerkte ich frische Fußspuren im Schnee vor meinem Haus. Die Spuren führten direkt zu meiner Haustür, doch niemand war da. Ich dachte an einen Nachbarn oder vielleicht einen Lieferboten, doch die Spuren waren merkwürdig. Sie waren viel zu tief für normale Schuhe, als hätte jemand mit einem ungewöhnlich schweren Schritt den Schnee betreten. In den folgenden Tagen wiederholte sich das. Immer wieder tauchten die Spuren auf, selbst wenn es den ganzen Tag über nicht geschneit hatte. Ich begann mich unwohl zu fühlen, besonders nachts. Denn nachts hörte ich es wieder. Es begann leise, wie ein fernes Raunen im Wind. Doch mit jeder Nacht wurde es deutlicher. Matthias. Manchmal hörte ich es direkt vor meiner Zimmertür, manchmal aus der Richtung des Fensters. Einmal glaubte ich sogar, es direkt hinter mir zu hören, als ich im Dunkeln saß. Das war der Moment, in dem ich wusste, ich war nicht allein. Eines Nachts, Anfang März, ging ich spät am Abend durch die Straßen von Freiburg. Der Schnee lag schwer auf den Dächern und Straßen und nur wenige Menschen waren unterwegs. Die Stadt war in eine unnatürliche Stille gehüllt. Ich bog in eine Seitenstraße ein und bemerkte jemanden, der mir folgte. Es war die Gestalt aus Dornbach. Der schwarze Mantel, die Kapuze, das schlurfende, langsame Gehen. Ich blieb stehen und drehte mich um. »Was? Was wollen Sie von mir?« Meine Stimme zitterte. Die Gestalt blieb stehen. Eine Hand hob sich langsam und zeigte auf mich. Und dann sprach sie. »Der Winter kennt deinen Namen.« In meiner Panik floh ich nach Hause, verriegelte die Tür und setzte mich mit einem Glas Schnaps an den Küchentisch. Mein Kopf pochte vor Angst und Anspannung. Ich wusste, dass ich etwas tun musste. Doch was? Plötzlich fiel mir das Tagebuch aus Dornbach ein. Ich hatte es damals mitgenommen, ohne darüber nachzudenken. Ich kramte es hervor und schlug es auf. Auf den letzten Seiten fand ich etwas, das ich vorher übersehen hatte. April 1909. Wir dachten, es sei vorbei. Doch es hat uns gefunden. Der Winter endet nie. Wir haben ihn herbeigerufen und jetzt gehört er zu uns. Darunter war eine Zeichnung. Es war die Gestalt im schwarzen Mantel. Und darunter standen die Worte: Der Winter nimmt jeden, der seinen Namen hört. Mir wurde schwindelig. Das Flüstern, das ich seit Wochen hörte, es hatte meinen Namen gerufen. Das bedeutete, dass ich bereits verloren war. Ich verbrachte den nächsten Tag damit, in alten Archiven nach Hinweisen zu suchen. Irgendwo musste es doch eine Erklärung geben, was in Dornbach passiert war. Schließlich fand ich in einer verstaubten Chronik von 1909 einen Bericht über das Dorf. Die letzten Bewohner von Dornbach verschwanden im Frühjahr 1909 spurlos. Die Suche nach ihnen blieb erfolglos. Zeugen sprachen von einem seltsamen Mann im schwarzen Mantel, der in der Gegend gesehen wurde. Einige nannten ihn der Wintermann. Man sagte, er bringe einen endlosen Winter über jene, die seinen Namen hören. Ich wusste, dass ich zurückkehren musste. Irgendetwas wartete dort auf mich. Eine Antwort, ein Ausweg, vielleicht sogar mein Ende. Also machte ich mich auf den Weg. Als ich Dornbach erreichte, war das Dorf unverändert. Das Herrenhaus stand dort wie ein dunkler Wächter am Rand der Welt. Der Schnee lag tief und der Nebel war dichter als je zuvor. Ich trat durch das Tor des Hauses. Die Tür stand offen. Drinnen war es kalt, eiskalt, und das Flüstern begann sofort. »Matthias, willkommen zurück.« Ich folgte den Stimmen in das obere Stockwerk, zurück in das Zimmer, in dem ich das Tagebuch gefunden hatte. Die Tür war weit geöffnet und auf dem Bett saß er, der Wintermann. »Was willst du von mir?«, fragte ich mit zittriger Stimme. Der Wintermann hob den Kopf. Sein Gesicht war bleich, seine Augen tiefschwarz. »Der Winter kennt deinen Namen«, sagte er. »Du bist der Letzte. Der Pakt muss erneuert werden.« Ich verstand nicht. »Welcher Pakt?« »Der Pakt mit dem Winter. Er darf nicht ruhen.« Plötzlich verstand ich. Dornbach war nicht nur ein verlassenes Dorf. Es war ein Opfer. Jemand musste den Winter binden, ihn fernhalten. Und jetzt war ich an der Reihe. Ich bin nie aus Dornbach zurückgekehrt. Ich bin jetzt der Wächter des Winters, gebunden an diesen verfluchten Ort. Und wenn der Schnee fällt, wenn der Wind flüstert, dann bin ich es, der ruft. Der Winter kennt deinen Namen. Es war der kälteste Winter seit Menschengedenken, als ich in das kleine Dorf Eifelstein zog. Der Schnee lag meterhoch und der Wind schnitt so scharf durch die engen Gassen, dass selbst die ältesten Bewohner kaum ihre Häuser verließen. Ich kam aus Berlin und suchte Abstand von meinem alten Leben. Ein neues Kapitel, weit weg von der Stadt und dem Lärm. Eifelstein schien perfekt dafür. Ein abgelegenes Dorf in der Eifel, umgeben von Wäldern und Bergen, weit weg von der modernen Welt. Es hatte kaum 200 Einwohner und wirkte wie ein Relikt aus einer anderen Zeit. Die Häuser waren aus dunklem Fachwerk mit schiefen Dächern und kleinen Fenstern und der Dorfplatz wurde von einer alten Kapelle dominiert, deren Glocke nur zu besonderen Anlässen geläutet wurde. Doch etwas stimmte nicht in Eifelstein. Ich merkte es an den Blicken der Dorfbewohner. Sie waren freundlich, aber distanziert. Es lag etwas in der Luft, eine Unsicherheit, eine Angst, die sich wie eine unsichtbare Decke über den Ort legte. Besonders nach Einbruch der Dunkelheit verschwand jeder hinter verschlossenen Türen und die Straßen waren menschenleer. In meinem Haus, einem alten, verlassenen Gasthof am Waldrand, hörte ich nachts oft seltsame Geräusche. Ein Kratzen, ein Pochen, als würde jemand an den Fenstern entlangschleichen. Ich schob es auf den Wind und die Kälte, die durch die alten Mauern zog. aber die Geräusche hörten nicht auf. Nach ein paar Tagen wagte ich mich ins Dorf. In der kleinen Bäckerei lernte ich eine ältere Frau kennen, Frau Müller, die mich skeptisch musterte, aber schließlich das Schweigen brach. »Sie sind mutig, hier im Winter zu bleiben«, sagte sie. »Warum?«, fragte ich. Sie zog die Augenbrauen zusammen. »Die Winter hier sind besonders, nicht nur wegen der Kälte. Was meinen Sie?« Sie zögerte einen Moment, bevor sie leise weitersprach. »Haben Sie schon von den Verschwundenen gehört?« Ich schüttelte den Kopf. »Jeden Winter verschwindet jemand. Immer wenn der Schnee zu hoch liegt und der Frost alles erstickt. Die Leute sagen, es sei der Wald. Oder die Kälte. Aber ich denke, es ist etwas anderes.« Ich lachte unsicher. »Klingt wie eine alte Dorflegende.« Doch Frau Müller sah mich ernst an. »Es ist keine Legende. Es passiert immer wieder. Und niemand redet darüber.« In den folgenden Tagen wurde die Kälte noch erbarmungsloser. Der Wind heulte um mein Haus und der Schnee türmte sich bis an die Fensterbänke. Ich blieb drinnen, zündete den alten Kamin an und versuchte, die merkwürdigen Geräusche zu ignorieren, die immer wieder durch das Haus hallten. Eines Nachts wachte ich von einem Geräusch auf. Es war kein gewöhnliches Knarren der alten Balken oder das Pfeifen des Windes. Es war ein tiefes, langgezogenes Heulen, wie das eines Tieres. Doch es klang anders, menschlicher, verzweifelter. Ich stand auf und ging zum Fenster. Der Wald lag in Dunkelheit gehüllt, doch am Rand der Bäume glaubte ich, eine Gestalt zu erkennen. Eine große, schlanke Figur, eingehüllt in einen langen Mantel oder Umhang. »Hallo«, rief ich in die Nacht hinaus. Die Gestalt bewegte sich nicht. Ich schloss das Fenster und zog die Vorhänge zu. Aber ich konnte den Blick der Gestalt noch immer auf mir spüren. Am nächsten Morgen ging ich erneut ins Dorf. Diesmal suchte ich das Gasthaus auf, in dem sich einige Männer am Ofen versammelt hatten. Ich wollte antworten. »Ich habe letzte Nacht jemanden gesehen«, sagte ich. »Am Waldrand. Wer war das?« Die Männer wechselten Blicke, doch keiner sprach ein Wort. »Ihr wisst doch, wer das war«, drängte ich. Schließlich sprach einer der Männer, ein grobschlächtiger Bauer namens Herr Brandt. »Es war niemand. Sie haben sich das nur eingebildet.« »Das habe ich nicht«, widersprach ich. »Wer auch immer es war, er hat mich angestarrt.« Herr Brandt stand auf und trat näher. Seine Augen waren kalt. »Es war niemand. Verstanden?« Ich nickte widerwillig. Aber ich wusste, dass er log. In den darauffolgenden Nächten hörte ich das Heulen immer wieder. Es kam aus dem Wald, wanderte durch die Straßen des Dorfes und kehrte schließlich zu meinem Haus zurück. Jedes Mal hörte es direkt vor meiner Tür auf. Dann kam der Morgen, an dem ich die Spuren im Schnee entdeckte. Große Fußabdrücke führten vom Wald bis zu meiner Haustür. Sie waren frisch, deutlich sichtbar. Doch sie hörten direkt vor meiner Türschwelle auf. Keine Spuren führten zurück. Ich suchte erneut das Dorf auf, doch diesmal waren die Straßen leer. Nur Frau Müller begegnete mir, und ich hielt sie auf. »Was geht hier vor?«, fragte ich verzweifelt. »Was ist das für eine Gestalt?« Sie sah sich nervös um, als ob jemand lauschte. »Man nennt ihn den Wintermann. Eine alte Legende. Er kommt, wenn der Schnee hochliegt und das Dorf in Stille versinkt. Was will er?« »Er sucht jemanden, den er mitnehmen kann.« »Warum?« Sie sah mich an, und ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. »Weil er es muss. Es ist der Preis, den das Dorf zahlt, um den Winter zu überstehen. In der letzten Nacht des Winters hörte ich das Heulen wieder, doch diesmal war es anders. Es war näher, lauter, und ich wusste, dass er jetzt direkt vor meinem Haus stand. Ich öffnete die Tür. Da war er. Der Wintermann. Eine große, schlanke Gestalt in einem schwarzen Mantel, das Gesicht verborgen unter einer Kapuze. Seine Augen leuchteten wie Eis im Mondlicht. »Warum bist du hier?«, fragte ich. Er sprach nicht. Doch in seinem Blick erkannte ich etwas. Keine Bosheit, sondern Erbarmen. Willst du mich holen? Er nickte langsam. Warum? Weil du gerufen hast, sagte er leise. Seine Stimme klang wie das Knirschen von Schnee unter den Füßen. Und da begriff ich es. Die Geräusche, das Heulen, die Spuren. Ich hatte sie gesehen. Ich hatte sie gehört. Und dadurch hatte ich ihn gerufen. Am Morgen war der Schnee geschmolzen und der Frühling kam nach Eifelstein. Doch ich war nicht mehr derselbe. Ich war der Einzige, der ihn gesehen hatte und zurückgekehrt war. Doch der Winter wird wiederkommen. Und ich weiß, dass der Wintermann auf mich wartet. Nach jenem letzten Winter in Eifelstein zog ich zurück nach Berlin. Ich wollte vergessen, was ich gesehen hatte, wollte glauben, dass alles nur eine Einbildung gewesen war. Doch der Winter ließ mich nicht los. Es begann im Herbst des folgenden Jahres, als die ersten kalten Winde durch die Straßen fegten und die Tage kürzer wurden. Zuerst waren es nur Träume. Ich träumte von Eifelstein, von den verschneiten Gassen und dem schwarzen Wald am Rande des Dorfes. In meinen Träumen sah ich den Wintermann wieder. Er stand still am Waldrand, beobachtete mich, doch er sagte nichts. Doch je kälter es draußen wurde, desto deutlicher hörte ich seine Stimme. Ein Flüstern, das wie das Knirschen von Eis und Schnee klang. Ich komme wieder. Ich wachte jedes Mal schweißgebadet auf. Es war nur ein Traum, sagte ich mir immer wieder. Doch tief in meinem Inneren wusste ich, dass er zurückkehren würde. Eines Abends im Dezember kam ein Brief aus Eifelstein. Er war kurz, ohne Absender. Frau Müller ist verschwunden. Wir brauchen sie. Ich wusste nicht, wer den Brief geschrieben hatte, doch ich wusste, was er bedeutete. Frau Müller hatte mir damals von der Legende des Wintermanns erzählt. Sie hatte mich gewarnt, und jetzt war sie weg. Ich hätte den Brief ignorieren können. Ich hätte bleiben können, in meiner warmen Wohnung in Berlin. Doch ich spürte diese unausweichliche Anziehung, dieselbe, die mich schon im Jahr zuvor nach Eifelstein gebracht hatte. Also machte ich mich auf den Weg. Ich erreichte Eifelstein am Abend des 24. Dezember. Das Dorf lag unter einer dicken Schneedecke und es herrschte die gleiche unheimliche Stille wie damals. Kein Licht in den Fenstern, keine Menschen auf den Straßen. Es war, als hätte das Dorf aufgehört zu existieren. Ich ging zur Kapelle auf dem Dorfplatz. Dort standen einige Dorfbewohner zusammen. Ihr Gesichtsausdruck war finster. Ihre Schultern hingen schwer unter der Last des unausgesprochenen Wissens. »Sie sind gekommen«, sagte Herr Brandt, der grobschlächtige Bauer. »Was ist mit Frau Müller passiert?«, fragte ich. »Sie ist weg.« »Wann?« »In der Nacht, als der erste große Schnee fiel.« Ich spürte, wie mir die Kälte den Rücken hinunterlief. Es war genauso wie in der Legende. Der Wintermann kam, wenn der Schnee das Dorf verschlang, und er nahm immer jemanden mit. »Warum habt ihr mich gerufen?« Herr Brandt sah mich lange an, bevor er antwortete. »Weil sie ihn gesehen haben, und sie sind zurückgekehrt. Vielleicht wissen sie, wie man ihn aufhalten kann.« In dieser Nacht blieb ich in meinem alten Haus am Waldrand. Der Kamin knisterte leise, doch die Wärme erreichte mich nicht. Die Kälte kroch in jede Ecke des Raumes, selbst das Feuer schien dagegen machtlos zu sein. Um Mitternacht hörte ich das Heulen wieder. Diesmal wusste ich, dass es kein Tier war. Es war der Wintermann. Ich trat ans Fenster und sah hinaus. Der Nebel kroch zwischen den Bäumen hervor, wie ein lebendiges Wesen. Und dann tauchte er auf, die große, schlanke Gestalt im schwarzen Mantel. Seine Kapuze verdeckte sein Gesicht, doch ich spürte seinen Blick auf mir. Ich öffnete die Tür und trat hinaus. »Was willst du von mir?«, fragte ich. Er bewegte sich langsam auf mich zu. Das Knirschen seiner Schritte im Schnee war das einzige Geräusch in der eisigen Nacht. »Du weißt, warum ich hier bin«, sagte er mit seiner eisigen Stimme. Warum Frau Müller? Weil sie wusste. Wusste was? Die Wahrheit. Ich zitterte, doch nicht vor Kälte. Welche Wahrheit? Der Wintermann hob langsam den Kopf und für einen Moment konnte ich seine Augen sehen. Sie waren nicht kalt und leer, wie ich erwartet hatte. Sie waren voller Schmerz. Ich bin nicht hier, um zu töten, sagte er. Ich bin hier, weil ich gerufen werde. Immer wieder. Wer ruft dich? Das Dorf. Ich trat einen Schritt zurück. Was meinst du? Es ist der Pakt. Ich kehrte am nächsten Morgen in die Kapelle zurück. Die Glocke hing still im Turm, doch im Inneren war es genauso kalt wie draußen. Auf dem Altar stand eine alte, vergilbte Bibel. Und daneben lag ein handgeschriebener Brief. Der Brief war in alter deutscher Schrift verfasst, aber ich konnte ihn lesen. Es war ein Geständnis. Im Jahre 1636, inmitten des großen Winters, haben wir einen Pakt geschlossen. Um zu überleben, gaben wir ihn hin. Der Winter nahm ihn mit sich. Und er kam nie zurück. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Seitdem kommt er jedes Jahr. Er nimmt nur einen, immer nur einen. Und das Dorf bleibt verschont. Ich legte den Brief zurück und drehte mich langsam um. Herr Brandt stand im Türrahmen. Ihr habt ihn gerufen, sagte ich leise. Jedes Jahr. Er nickte. Das Dorf muss überleben. Und dieses Jahr war Frau Müller an der Reihe? Ja. Ich schüttelte den Kopf. Das ist Wahnsinn. Es ist Tradition. In der folgenden Nacht wartete ich erneut auf den Wintermann. Diesmal hatte ich keine Angst. Ich wusste, dass er nicht der Feind war. Er war nur ein Werkzeug, ein Opfer, gefangen in einem ewigen Kreislauf. Als er kam, stand ich bereit. Du musst den Pakt brechen, sagte ich zu ihm. Das liegt nicht in meiner Macht. Dann nehme ich ihren Platz. Er hob den Kopf. Seine eisigen Augen musterten mich, und ich sah etwas, das ich nicht erwartet hatte. Erleichterung. Bist du sicher? Ich nickte. Es muss ein Ende haben. Die Dorfbewohner fanden am nächsten Morgen nur noch meine Spuren im Schnee. Sie führten hinaus in den Wald und verschwanden. Seitdem hat niemand den Wintermann in Eifelstein gesehen. Doch wenn der Schnee fällt und der Wind durch die Bäume heult, höre ich seine Stimme. Ich bin derjenige, der den Winter trägt. Für immer. Der harteste Winter, den ich je erlebt habe. Ein Winter, der das ganze Land in eine ewige Dunkelheit zu tauchen schien, als hätte die Sonne ihre Strahlen verloren. Es war das Jahr 1998 und ich lebte damals in einem kleinen Dorf namens Hohengraupen, tief in den Bayerischen Alpen. Ich war damals gerade erst nach Hohengraupen gezogen. Mein Name ist Erik Meinert und ich arbeitete als Lehrer an der einzigen Dorfschule. Nach einer gescheiterten Ehe in Hamburg hatte ich die Großstadt hinter mir gelassen und suchte in den Bergen Ruhe. Doch was ich fand, war etwas anderes. Etwas, das ich bis heute nicht vergessen habe. Die Dorfbewohner waren wortkarg und verschlossen. Sie mieden Fremde, aber mit der Zeit akzeptierten sie mich. Ich dachte, es läge an der Isolation des Ortes und der harten Kälte, dass die Menschen hier so zurückgezogen lebten. Doch es gab noch einen anderen Grund. Einen Grund, über den niemand sprach. Einen Grund, der mit dem langen Winter zu tun hatte. Der Schnee kam früh in jenem Jahr. Schon Ende Oktober fielen die ersten Flocken und bis Mitte November lag der Schnee meterhoch. Der Wind blies durch die engen Gassen und die Kälte kroch selbst durch die dicksten Wände. Es war, als hätte der Winter das Dorf in einen ewigen Griff genommen. Eines Abends, als ich im Dorfgasthaus saß, hörte ich zum ersten Mal den Namen Frau im Schnee. Die alten Männer saßen am Stammtisch. Ihre Stimmen waren leise, fast ein Flüstern. Doch ich hörte den Namen deutlich. Ich fragte den Wirt, Josef, was es damit auf sich habe. Doch er wich meiner Frage aus. Nur eine alte Geschichte, sagte er knapp. Mach dir keine Sorgen, Herr Lehrer. doch ich sah es in seinen Augen. Es war mehr als nur eine Geschichte. Es war Anfang Dezember, als der 10-jährige Matthias Seidel verschwand. Ich hatte ihn noch am Morgen in der Schule gesehen. Er war ein stiller, blasser Junge, der oft alleine spielte. Seine Mutter holte ihn jeden Tag pünktlich ab, doch an diesem Tag nicht. Am Abend wurde Alarm geschlagen. Die Dorfbewohner durchkämmten das Gebiet, suchten in den verschneiten Wäldern und entlang des zugefrorenen Sees. Doch es gab keine Spur von Matthias. Nur seine kleine Mütze wurde gefunden, mitten im Schnee, fernab der Wege. Seine Mutter war außer sich vor Angst. Doch die anderen Dorfbewohner schienen seltsam gefasst. Es war, als hätten sie mit so etwas gerechnet. Am nächsten Tag hörte ich es wieder. Frau im Schnee. Ich ließ nicht locker. Schließlich erzählte mir Greta Fischer, eine alte Frau, die seit ihrer Geburt in Hohengraupen lebte, die Geschichte. Es war vor langer Zeit, im Jahr 1918, als der Winter genauso hart war wie dieser. Die Menschen im Dorf litten. Es gab kaum noch Essen und viele starben an der Kälte. Damals lebte hier eine Frau namens Anna Gruber. Sie war die Witwe eines Holzfällers und lebte allein mit ihrer kleinen Tochter, Lina. Die anderen Dorfbewohner mieden sie. Manche sagten, sie sei seltsam, manche sogar, sie sei eine Hexe. Doch dann verschwand Lina eines Nachts im Schneesturm. Man fand sie nie. Und Anna Gruber ging in den Wald, um sie zu suchen. Sie kam nie zurück. Seitdem heißt es, dass Anna im Schnee weiterlebt, auf der Suche nach ihrer Tochter. Und wenn der Winter hart wird, holt sie die Kinder, die allein draußen sind. Ich wollte nicht an solche Geschichten glauben. Doch es war schwer, die Unruhe im Dorf zu ignorieren. Jeder wusste, dass etwas nicht stimmte. Eine Woche nach Matthias' Verschwinden traf es die Familie Hofmann. Ihr 4-jähriger Sohn Jonas war mit seinem Vater zum Holzholen gegangen. Doch als der Vater sich umdrehte, war Jonas weg. Er schwor, dass er seinen Sohn nur wenige Sekunden aus den Augen gelassen hatte. Doch das reichte offenbar. Jonas war verschwunden. Die Stimmung im Dorf kippte. Die Menschen sprachen jetzt offen von der Frau im Schnee. Manche stellten Kerzen ins Fenster, andere schlossen ihre Türen früher als sonst. Die Angst lag schwer in der Luft. Ich begann, nachts schlecht zu schlafen. Jedes Geräusch draußen ließ mich aufschrecken. Der Wind klang manchmal wie eine weinende Frau. Kurz vor Weihnachten fand ich vor meinem Haus etwas, das mich erstarren ließ. Fußspuren im Schnee. Sie führten von der Straße direkt zu meiner Haustür und endeten dort. Es waren keine Schuhspuren, sondern nackte Füße. Kleine, schmale Füße, wie die eines Kindes. Ich riss die Tür auf, doch draußen war niemand. Nur der Schnee fiel leise und die Spuren wurden langsam zugedeckt. Ich erzählte niemandem davon. Doch ich wusste, dass ich nicht der Einzige war, der solche Spuren gesehen hatte. Am Morgen des 24. Dezember kam ein Brief in meinem Briefkasten an. Er war alt, das Papier vergilbt und die Tinte war fast verblasst. Es war ein Brief von Anna Gruber.
Dante. An denjenigen, der dies liest, der Winter ist gekommen. Und mit ihm bin ich gekommen. Ich suche immer noch meine Lina. Wenn ihr sie seht, sagt ihr, dass ich sie liebe. Aber gebt Acht. Der Schnee vergisst nichts. Die Kinder gehören mir. Ich ließ den Brief fallen. Meine Hände zitterten. Doch als ich ihn aufheben wollte, war er weg. Der Wind hatte ihn fortgetragen oder der Schnee hatte ihn verschluckt. Am Abend des 31. Dezember zog ein gewaltiger Schneesturm auf. Der Wind heulte wie ein Tier und die Schneemassen begruben das Dorf unter sich. Ich sah etwas, eine Gestalt in Weiß. Sie stand am Waldrand, regungslos und starrte zu mir herüber. Ihr Gesicht konnte ich nicht erkennen, doch ich wusste, wer sie war. Und neben ihr 2 Kinder. Matthias und Jonas. Doch sie waren nicht mehr sie selbst. Ihre Gesichter waren bleich, ihre Augen leer. Sie standen einfach da. Und dann hörte ich ihre Stimmen. Der Winter endet nie. Am Morgen war der Sturm vorbei. Die Frau im Schnee war verschwunden. Doch die Kinder blieben vermisst. Niemand im Dorf sprach jemals wieder darüber. Doch ich wusste, der Winter würde zurückkommen. Und mit ihm die Frau im Schnee. Manchmal, wenn es wieder zu schneien beginnt, sehe ich sie in meinen Träumen. Und ich weiß, dass sie immer noch sucht, immer noch wartet. Auf das nächste Kind, das allein im Schnee steht. Normalerweise endet der Winter in den Bayerischen Alpen spätestens im März. Doch im Jahr 1999 blieb der Schnee liegen. Der Frühling kam nicht. Die Sonne zeigte sich nur selten, und wenn sie durch die graue Wolkendecke brach, schmolz der Schnee kaum. Stattdessen fiel jede Woche neuer Schnee. Die Dorfbewohner wurden immer schweigsamer, verschlossener. Man sah kaum noch jemanden auf der Straße. Hohengraupen verfiel in eine gespenstische Stille. Ich begann Tagebuch zu führen, um meine Gedanken zu ordnen. Doch immer öfter fand ich Seiten, die ich nicht geschrieben hatte. Seiten voller Namen. Es waren die Namen der verschwundenen Kinder. Matthias Seidel, Jonas Hofmann, Lina Gruber. Aber es waren auch andere Namen darunter. Namen von Kindern, die ich nicht kannte. Und am Ende der Liste stand mein eigener Name. Erik Meinert. Jemand oder etwas schrieb in meinem Tagebuch. Eines Tages klopfte es an meine Tür. Es war Pfarrer Michael, der alte Priester der Dorfkirche. Er war ein hagerer Mann mit tiefen Falten im Gesicht, doch an diesem Tag wirkte er noch älter als sonst. »Ich muss mit Ihnen reden, Herr Meinert«, sagte er mit leiser Stimme. Wir setzten uns an meinen Küchentisch. Der Pfarrer sprach nicht gleich, sondern starrte lange aus dem Fenster, als suche er nach den richtigen Worten. »Es ist nicht das erste Mal, dass der Winter nicht endet«, sagte er schließlich. »Es gab schon früher Jahre wie dieses, Jahre, in denen der Schnee blieb, Jahre, in denen Kinder verschwanden.« Ich schluckte schwer. »Warum spricht niemand darüber?« Er lächelte bitter. »Weil es einfacher ist, zu schweigen. Doch ich kann nicht mehr schweigen. Die Frau im Schnee. Sie ist kein Märchen, Herr Meinert. Sie ist real.« Er erzählte mir, dass die Dorfbewohner früher Schutzrituale kannten. In besonders harten Wintern legten sie Opfergaben im Wald ab. Essen, Kleidung, manchmal sogar persönliche Gegenstände, um die Frau im Schnee zu besänftigen. Doch in den letzten Jahrzehnten hatten die Menschen diese Bräuche vergessen. »Wir haben aufgehört zu glauben«, sagte der Pfarrer. »Und nun ist sie wütend.« Ich wollte mehr wissen. Ich fragte den Pfarrer nach den Namen der anderen verschwundenen Kinder, deren Namen in meinem Tagebuch standen. Doch er schüttelte nur den Kopf. »Es gibt keine Aufzeichnungen mehr«, sagte er. »Das Dorf, aus dem sie stammten, ist längst vergessen.« »Welches Dorf?« »Schwarzsee.« Der Name sagte mir nichts. Doch als ich später eine alte Landkarte studierte, fand ich es tatsächlich. Schwarzsee, tief in den Bergen, nahe einem abgelegenen See. Doch auf modernen Karten war der Ort nicht mehr verzeichnet. Das Dorf war verschwunden, aus der Erinnerung gelöscht. Ich wusste, dass ich dorthin musste. Es war Mitte April, doch der Schnee lag noch immer hoch, als ich mich auf den Weg nach Schwarzsee machte. Der Pfarrer warnte mich eindringlich davor. »Wenn Sie dorthin gehen, gibt es kein Zurück«, sagte er. »Niemand, der Schwarzsee betreten hat, kam je zurück.« Ich hörte nicht auf ihn. Ich musste wissen, was dort geschehen war. Der Weg war beschwerlich. Ich kämpfte mich durch tiefe Schneeverwehungen und schmale Pfade, die fast vollständig unter dem Schnee verschwunden waren. Die Luft war eisig und der Wald wirkte totenstill. Es war, als hätte die Welt den Atem angehalten. Nach Stunden des Marschierens erreichte ich schließlich den See. Schwarzsee. Er war völlig zugefroren. Das Eis wirkte schwarz wie Tinte und der Schnee, der darauf lag, formte seltsame Muster, fast wie Gesichter, die unter der Oberfläche verborgen waren. Und am Ufer des Sees stand es: das Dorf Schwarzsee. Schwarzsee war ein Geisterdorf. Die Häuser standen noch, doch sie waren verfallen, ihre Dächer eingestürzt, die Fenster zerbrochen. Es wirkte, als hätte jemand den Ort vor Jahrzehnten in aller Eile verlassen. Ich wanderte durch die Straßen. Es gab keine Spuren von Leben. Doch dann sah ich sie wieder. Fußspuren im Schnee. Kleine, nackte Füße. Sie führten direkt zu einem der Häuser. Zögernd folgte ich ihnen. Drinnen war es dunkel und kalt. Die Wände waren mit Eis überzogen und der Boden knirschte unter meinen Schritten. Doch in der Ecke des Raumes saß jemand. Ein Kind. Ich trat näher. Es war ein Mädchen. Vielleicht 6 oder 7 Jahre alt. Ihr Haar war weiß wie der Schnee. Ihre Haut blass wie Pergament. Sie hob den Kopf und sah mich an. »Wer bist du?« flüsterte ich. Das Mädchen lächelte traurig. »Ich bin Lina.« Mir wurde eiskalt. »Lina Gruber?« Sie nickte. »Die Frau im Schnee ist meine Mutter.« Lina erzählte mir die Wahrheit. »Meine Mutter suchte mich damals im Schneesturm. Doch der Winter hat sie verändert. Der Schnee hat sie genommen. Nun gehört sie dem Winter. Und sie kann nicht aufhören zu suchen. Jedes Kind, das sie findet, wird Teil des Schnees. Teil des Schweigens. Teil ihrer endlosen Suche.« Ich schluckte schwer. »Und was ist mit dir?« Das Mädchen stand auf. »Ich war das Erste, aber ich bin nicht das Letzte.« Plötzlich hörte ich Schritte hinter mir. Ich drehte mich um, und da stand sie. Die Frau im Schnee. Ihre Haut war weiß wie Marmor. Ihr Haar fiel in langen, gefrorenen Strähnen über ihre Schultern. Ihre Augen waren leer, doch sie blickten direkt in meine Seele. »Du bist zu weit gegangen«, sagte sie mit einer Stimme, die wie der Wind klang. Ich weiß nicht, wie ich aus Schwarzsee entkam. Ich erinnere mich nur noch an die Kälte, an das Flüstern des Schnees und an die Gesichter, die mich aus dem Eis heraus anstarrten. Als ich nach Hohengrauben zurückkehrte, war der Schnee geschmolzen. Der Frühling war endlich gekommen. Doch das Dorf war nicht mehr dasselbe. Viele Häuser standen leer. Die Menschen, die geblieben waren, sprachen nicht mehr über den langen Winter. Und niemand sprach jemals wieder von der Frau im Schnee. Doch ich wusste, sie ist immer noch da. Irgendwo, tief im Wald, in der Dunkelheit des Winters. Und wenn der nächste harte Winter kommt, wird sie wieder suchen. Also pass auf, wenn du durch den Schnee wanderst. Pass auf, dass du nicht allein bist. Denn die Frau im Schnee vergisst nie. In meinem 53. Lebensjahr beschloss ich, den Winter in Heimbach zu verbringen, einem abgelegenen Dorf in der Eifel, umgeben von dichten Wäldern und kalten, stillen Tälern. Heimbach war ein Ort, an den ich seit meiner Kindheit nicht mehr zurückgekehrt war. Es war das Dorf meiner Großeltern, doch nach ihrem Tod hatte niemand aus unserer Familie je wieder darüber gesprochen. Warum ich mich gerade in jenem Winter entschied, dorthin zurückzukehren, weiß ich bis heute nicht genau. Vielleicht war es die Sehnsucht nach Ruhe. Vielleicht auch der Versuch, meine Wurzeln zu verstehen. Doch ich hätte ahnen müssen, dass in Heimbach etwas nicht stimmte. Ich erreichte Heimbach an einem frostigen Dezembermorgen. Der erste Schnee lag bereits auf den Feldern und die Dächer der alten Fachwerkhäuser waren von einer dünnen Eisschicht überzogen. Das Haus meiner Großeltern stand am Waldrand, etwas abseits vom Dorfkern. Es war seit Jahrzehnten unbewohnt, doch zu meiner Überraschung fand ich es in recht gutem Zustand vor. Ein Nachbar hatte sich offenbar darum gekümmert. Als ich das alte Holztor öffnete, spürte ich eine seltsame Beklommenheit. Es war, als würde mich etwas beobachten. Etwas, das sich in den Schatten des Waldes verbarg. Ich schüttelte das Gefühl ab und betrat das Haus. Drinnen roch es nach Staub und altem Holz. Die Möbel standen noch an ihrem Platz und an den Wänden hingen verblasste Fotografien meiner Familie. Doch es war etwas Merkwürdiges an diesen Bildern. Auf jedem einzelnen Porträt blickten die Menschen nicht in die Kamera, sondern zur Seite, als würden sie etwas außerhalb des Bildes beobachten. Am zweiten Tag meines Aufenthalts klopfte ein Mann an meine Tür. Es war Karl Meyer, der Nachbar, der sich um das Haus gekümmert hatte. Er war ein hagerer Mann mit tiefen Falten im Gesicht und einem Blick, der zu viele Winter gesehen hatte. »Ich habe gehört, dass jemand zurück ist«, sagte er zur Begrüßung. »Ja«, antwortete ich. »Ich bin der Enkel von Heinrich Brenner.« Meyer nickte langsam. »Dein Großvater war ein guter Mann. Aber du solltest vorsichtig sein.« »Wieso?« Er sah sich um, als fürchte er, belauscht zu werden. Dann trat er näher. »Der Winter in Heimbach ist anders als anderswo«, flüsterte er. »Die Nächte sind hier länger. Und die Schatten bewegen sich.« Ich lachte nervös. »Was soll das heißen?« Meyer legte mir eine Hand auf die Schulter. »Verlasse das Haus vor der ersten großen Schneeflocke. Wenn der große Schneefall beginnt, wirst du nicht mehr entkommen.« Dann drehte er sich um und verschwand im Nebel. In der ersten Nacht in Heimbach schlief ich schlecht. Der Wind heulte durch die Bäume und das Haus knarrte unter der Kälte. Doch irgendwann gegen Mitternacht hörte ich ein anderes Geräusch. Es klang wie Schritte. Langsame, knirschende Schritte auf dem gefrorenen Boden vor dem Haus. Ich setzte mich im Bett auf und lauschte. Die Schritte wurden lauter. Sie schienen um das Haus herumzugehen, immer näher an die Fenster heran. Vorsichtig stand ich auf und zog die Vorhänge beiseite. Doch draußen war niemand zu sehen. Nur der Wald, still und tief verschneit. Ich wollte mich gerade wieder hinlegen, als ich es sah. Am Waldrand stand eine Gestalt, groß, dunkel, in einen langen Mantel gehüllt. Sie bewegte sich nicht, starrte nur in meine Richtung. Ein Schauer lief mir über den Rücken und ich zog den Vorhang schnell wieder zu. Am nächsten Morgen suchte ich Karl Meyer erneut auf. »Wer war das gestern Nacht?«, fragte ich ohne Umschweife. Meyer sah mich lange an, bevor er antwortete. »Du hast ihn gesehen, nicht wahr?« »Wen?« »Den Wintermann.« Ich runzelte die Stirn. »Was soll das bedeuten?« Meyer zündete sich eine Pfeife an und blies langsam den Rauch aus. »Es gibt eine alte Legende hier im Dorf. Man sagt, dass der Winter in Heimbach früher nie endete. Die Menschen waren monatelang eingeschneit und viele verhungerten oder froren zu Tode.« »Und was hat das mit dieser Gestalt zu tun?« »Eines Tages kam ein Fremder ins Dorf«, fuhr Meyer fort. »Er versprach, den endlosen Winter zu beenden, im Austausch für eine Seele. Die Dorfbewohner willigten ein, und tatsächlich schmolz der Schnee und der Frühling kehrte zurück.« »Aber?« Meyer zog an seiner Pfeife. »Der Fremde kehrt jeden Winter zurück, um sich eine neue Seele zu holen. Und wenn er keine bekommt, bleibt der Schnee für immer.« Am dritten Tag begann es zu schneien. Zuerst waren es nur leichte Flocken, doch bald wurde der Schneefall dichter und schwerer. Ich dachte an Meyers Warnung, aber ich wollte nicht glauben, dass an der Geschichte etwas Wahres war. Doch in der zweiten Nacht hörte ich die Schritte wieder. Dieses Mal waren sie lauter, näher. Ich griff nach einer Taschenlampe und trat hinaus in die eisige Dunkelheit. »Wer ist da?«, rief ich. Keine Antwort. Doch plötzlich sah ich ihn wieder, den Wintermann. Er stand nur wenige Meter von mir entfernt. Sein Gesicht war im Schatten seines Hutes verborgen, doch seine Augen leuchteten kalt und grau wie gefrorenes Wasser. »Was willst du von mir?«, fragte ich. Die Gestalt hob langsam eine Hand und deutete auf das Dorf. »Es hat begonnen«, sagte eine Stimme, die klang wie das Knirschen von Eis. »Der Schnee wird nicht schmelzen, bis ich bekomme, was mir zusteht.« Am nächsten Morgen war das Dorf vollständig eingeschneit. Die Straßen waren unpassierbar und die Stromleitungen waren ausgefallen. Ich ging zu Meyers Haus, doch er war verschwunden. Niemand im Dorf schien zu wissen, wo er war. Verzweifelt durchsuchte ich das Haus meiner Großeltern. Schließlich fand ich ein altes Tagebuch meines Großvaters. Darin stand nur ein Satz. Der Wintermann kommt, opfere oder das Dorf stirbt. Ich wusste, dass ich keine Wahl hatte. Noch in dieser Nacht machte ich mich auf den Weg zum Waldrand. Die Gestalt wartete bereits auf mich. »Ich bin bereit«, sagte ich zitternd. Der Wintermann neigte den Kopf. »Das Dorf wird überleben. Für jetzt.« Dann verschwand er im Schneegestöber. Heimbach existiert noch. Doch die Menschen dort reden nicht über den Winter. Und niemand weiß, warum die Straße, die ins Dorf führt, im Winter immer gesperrt bleibt. Doch ich weiß es. Denn in den stillsten Nächten höre ich ihn noch, den Wintermann, wie er durch den Schnee schreitet, auf der Suche nach dem nächsten Opfer. Nachdem der Wintermann verschwand, kehrte ich in das alte Haus meiner Großeltern zurück. Die Stille, die mich dort empfing, war beklemmend. Es war die Art von Stille, die wie ein schwerer Mantel auf einem lastet, nicht die friedliche Ruhe, die man in einer verschneiten Landschaft erwartet. Ich setzte mich an den Küchentisch und öffnete erneut das Tagebuch meines Großvaters. Ein Eintrag am Ende des Buches ließ mich erschaudern. Wir dachten, es wäre vorbei. Doch der Wintermann kommt immer wieder. Jedes Mal verlangt er mehr. Ich las weiter. Zuerst reichte es, ihn zu ignorieren. Dann wollte er ein Opfer aus der Ferne. Einen Fremden. Einen Reisenden. Doch mit jedem Jahr wird er fordernder. Und eines Tages wird er eine Seele aus der Familie verlangen. Ich legte das Buch beiseite. War das der Grund, warum meine Familie das Dorf verlassen hatte? Hatten sie versucht, dem Wintermann zu entkommen? Doch jetzt, wo ich hier war, wusste ich, dass ich ihm nicht entkommen konnte. Am nächsten Morgen ging ich ins Dorf, um mit den Bewohnern zu sprechen. Doch etwas hatte sich verändert. Die Menschen, die mir anfangs höflich begegnet waren, wichen mir nun aus. Sie schlossen ihre Türen, als sie mich sahen, und einige warfen mir feindselige Blicke zu. Ich begegnete einer alten Frau, die auf einer Bank saß und mir stumm folgte, als ich an ihr vorbeiging. Ihre Augen waren trüb und ihre Lippen bewegten sich, als würde sie unhörbar beten. »Sie wissen es«, murmelte sie plötzlich. Ich blieb stehen. »Was wissen Sie?« »Dass du es bist.« Ich trat näher. »Was bin ich?« Die alte Frau hob den Kopf. Ihr Blick war starr und kalt. »Das nächste Opfer. Der Wintermann hat dich ausgewählt.« Mir wurde kalt, doch ich zwang mich, ruhig zu bleiben. »Warum ich?« »Weil du zurückgekommen bist.« Am Abend begann der Wind stärker zu wehen. Der Schneefall wurde dichter und die Kälte kroch durch jede Ritze des alten Hauses. Ich wusste, dass ich nicht schlafen würde. Also setzte ich mich ans Fenster und beobachtete den Wald. Gegen Mitternacht sah ich ihn wieder. Der Wintermann stand am Waldrand, regungslos wie eine Statue. Sein Mantel wehte im Wind. Plötzlich tauchte eine zweite Gestalt neben ihm auf. Es war Karl Meyer. Ich schnappte nach Luft. Meyer war verschwunden, aber nun stand er da, direkt neben dem Wintermann, und starrte mich mit leeren Augen an. Langsam hob er eine Hand und deutete auf mich. Ich schlug das Fenster zu und zog die Vorhänge zu. Doch das Wispern begann wieder. Es begann leise, kaum hörbar, ein Flüstern, das durch die Wände des Hauses drang. Doch je länger ich lauschte, desto klarer wurde es. Opfere, oder alle werden sterben. Ich presste die Hände auf meine Ohren, aber das Flüstern hallte in meinem Kopf wieder. Es waren keine einzelnen Stimmen, sondern viele, die Stimmen vergangener Opfer. Plötzlich sah ich sie vor meinem inneren Auge. Eine Mutter, die ihr Kind im Schnee zurückließ. Ein Mann, der seinen Bruder verriet. Ein Junge, der seine eigene Seele anbot, um seine Familie zu retten. Und dann sah ich mich selbst. Ich stand vor dem Wintermann und hinter mir brannte das Dorf. Am nächsten Morgen wurde ich von einem Poltern geweckt. Draußen standen mehrere Dorfbewohner vor meinem Haus. »Was wollt ihr?« rief ich durch das Fenster. »Es ist Zeit«, sagte einer von ihnen. Es war der Bürgermeister, ein hagerer Mann mit eingefallenen Wangen. »Zeit wofür?« Der Bürgermeister trat näher. Der Wintermann hat dich gewählt. Du kannst ihn nicht aufhalten. Ich wollte widersprechen, doch tief in mir wusste ich, dass er recht hatte. Was passiert, wenn ich mich weigere? Fragte ich schließlich. Der Bürgermeister schwieg eine Weile, dann sagte er, dann wird Heimbach im Schnee begraben. Für immer. Noch am selben Abend machte ich mich auf den Weg in den Wald. Die Dorfbewohner begleiteten mich schweigend bis zum Waldrand. Niemand sprach ein Wort. Sie wussten, was geschehen würde, und sie akzeptierten es. Als ich den Wald betrat, spürte ich die Kälte wie nie zuvor. Der Schnee knirschte unter meinen Stiefeln, und die Dunkelheit verschluckte jedes Geräusch. Und dann sah ich ihn. Der Wintermann wartete auf mich. Seine Augen leuchteten wie gefrorenes Eis, und seine Stimme hallte in meinem Kopf. Du bist gekommen. Die Stille wird bewahrt. Ich erinnere mich nur noch bruchstückhaft an das, was danach geschah. Ich weiß, dass ich dem Wintermann folgte, tiefer in den Wald hinein, bis mich der Schnee umhüllte und ich nichts mehr sah. Und dann war ich allein. Als ich erwachte, lag ich in einer verschneiten Lichtung. Vom Dorf war keine Spur mehr zu sehen. Ich suchte stundenlang, doch Heimbach war verschwunden. Alles, was blieb, war die Kälte. Heute erzähle ich diese Geschichte, doch niemand will mir glauben. Heimbach existiert in keinem Register mehr. Es ist, als hätte das Dorf nie existiert. Doch ich weiß, dass der Wintermann noch immer dort draußen ist. Und ich weiß, dass er eines Tages wiederkommen wird. Denn der Winter ist niemals vorbei. Ich werde nie den Winter des Jahres 2003 vergessen. Damals war ich 23 und wohnte in einem kleinen Dorf im Erzgebirge, nahe der tschechischen Grenze. Ein Ort, der im Sommer von Wanderern besucht wird, im Winter jedoch in eine beinahe unwirkliche Einsamkeit versinkt. Der Schnee fällt dort nicht wie in der Stadt in schmutzigen Haufen. Er türmt sich zu weißen, lautlosen Mauern auf, die die Straßen, Häuser und sogar die Zeit selbst einschließen. Ich lebte damals in einem alten Haus, das ich von meinen Großeltern geerbt hatte. Es war kein malerisches Fachwerkhaus, sondern ein grauer, massiver Bau aus dem frühen 19. Jahrhundert, der eher an eine Festung erinnerte. Dicke Mauern, schwere Holztüren und hohe Fenster, die von innen stets ein wenig beschlagen waren. An jenem Dezembertag begann es früh zu schneien und der Wetterbericht hatte einen Schneesturm angekündigt. Ich hatte geplant, das Wochenende in der Stadt zu verbringen, doch die Straßen waren schon am Morgen unpassierbar. Also blieb ich im Haus, bereitete mir einen Tee und setzte mich in den alten Ohrensessel am Kamin. Doch schon bald fiel mir etwas auf. Es war zu still. Natürlich ist der Winter in den Bergen immer still, aber das hier war anders. Kein Knarren der alten Balken, kein Wind, der durch die Ritzen pfiff. Nur eine unnatürliche, bedrückende Stille, als hielte die Welt den Atem an. Am Nachmittag klingelte mein Telefon. Es war Herr Weiß, der einzige Nachbar, der noch im Dorf lebte. Er wohnte etwa einen Kilometer entfernt in einem Bauernhaus. »Guten Tag, Herr Klose«, sagte er. Seine Stimme klang rau, als hätte er die ganze Nacht nicht geschlafen. »Sind Sie auch eingeschneit?« »Ja, es sieht ganz danach aus«, antwortete ich. »Aber ich habe genug Holz und Lebensmittel. Und bei Ihnen?« »Bei mir ist alles in Ordnung«, sagte er. Doch dann senkte er seine Stimme. »Haben Sie etwas gehört?« »Gehört?« fragte ich verwundert. »Ja, in der Nacht.« Ich schüttelte den Kopf, obwohl er das natürlich nicht sehen konnte. »Nein, es war ruhig. Warum?« Herr Weiß zögerte. Dann sagte er, »Vielleicht ist es nur der Sturm, aber ich habe ein Flüstern gehört. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken.« »Ein Flüstern?« wiederholte ich. »Ja, draußen, vor dem Haus. Es klang wie Stimmen. Ich wollte etwas Beruhigendes sagen, doch in diesem Moment fiel mein Blick auf das Fenster. Und ich sah Spuren im Schnee. Ich legte das Telefon auf und stand auf. Vor meinem Haus, nur wenige Meter entfernt, führten zwei parallele Spuren durch den frisch gefallenen Schnee. Es waren keine Fußspuren, sondern eher Schleifspuren, als hätte jemand etwas Schweres hinter sich hergezogen. Sie kamen aus dem Wald und endeten direkt vor meiner Haustür. Ich öffnete die Tür und trat hinaus. Die kalte Luft biss mir ins Gesicht. Die Spuren waren frisch. Sie konnten höchstens eine Stunde alt sein. Doch niemand war zu sehen. Ich folgte den Schleifspuren mit den Augen. Sie führten zurück in den Wald, dorthin, wo die Bäume dicht beieinander standen und der Schnee den Boden wie ein Leichentuch bedeckte. In diesem Moment hörte ich es. Ein Flüstern. Es war kaum mehr als ein Hauch, getragen vom Wind. Aber ich hörte es deutlich. Mehrere Stimmen, die gleichzeitig sprachen, doch ich konnte kein einziges Wort verstehen. Ich trat einen Schritt zurück und schlug die Tür zu. Im Haus war es wieder still, doch ich spürte, wie sich die Kälte durch die Mauern schlich. In der Nacht konnte ich kaum schlafen. Der Wind heulte um das Haus und immer wieder glaubte ich, das Flüstern zu hören. Irgendwann muss ich doch eingeschlafen sein, denn am Morgen weckte mich ein lautes Klopfen. Ich sprang auf und lief zur Tür. Doch als ich sie öffnete, war niemand da. Stattdessen lag ein Brief im Schnee. Es war ein alter, vergilbter Umschlag, mit einem Siegel aus rotem Wachs verschlossen. Keine Adresse, kein Absender. Nur mein Name. Lukas Klose. Ich nahm den Brief ins Haus und zögerte kurz, bevor ich ihn öffnete. Das Papier war spröde, als wäre es Jahrzehnte alt. Die Nachricht darin bestand nur aus einer einzigen Zeile. Der Sturm bringt sie zurück. Den ganzen Tag über ging mir dieser Satz nicht aus dem Kopf. Wer hatte den Brief gebracht? Und wen meinte er mit Sie? Am Nachmittag brach ich auf. Ich musste wissen, wohin die Spuren führten. Ich zog meine dickste Jacke an, nahm eine alte Axt aus dem Schuppen und folgte den Schleifspuren in den Wald. Der Schnee knirschte unter meinen Stiefeln und die kahlen Äste der Bäume wirkten wie knochige Finger, die nach mir griffen. Je tiefer ich in den Wald ging, desto dichter wurde der Schnee. Die Spuren führten immer weiter, bis ich schließlich eine Lichtung erreichte. Und dort, mitten im Schnee, stand eine alte Holzhütte. Sie war verfallen, die Fenster zerschlagen, das Dach eingestürzt. Doch sie wirkte nicht unbewohnt. Ich hörte es wieder. Das Flüstern. Mit klopfendem Herzen trat ich näher. Die Tür der Hütte stand offen und ich sah, dass der Boden mit alten Zeitungen bedeckt war. Auf einer der Zeitungen erkannte ich das Datum, Dezember 1940. Plötzlich spürte ich, dass ich nicht allein war. Eine Gestalt trat aus dem Schatten der Hütte. Eine Frau, in ein altes Kleid gehüllt, das aussah, als stamme es aus einer anderen Zeit. Ihr Gesicht war bleich und ihre Augen wirkten leer. »Der Sturm bringt uns zurück«, sagte sie mit einer Stimme, die mehr ein Hauch war als ein Klang. »Wen?« flüsterte ich. »Die Vergessenen«, antwortete sie. »Die, die im Schnee starben.« Ich wich zurück, doch sie kam näher. »Wir kommen jedes Jahr«, sagte sie. »Jedes Jahr, wenn der Sturm den Schnee bringt. Aber niemand erinnert sich an uns.« Ich rannte zurück ins Dorf. Als ich Herr Weiß am nächsten Tag anrufen wollte, ging niemand ans Telefon. Ich machte mich auf den Weg zu seinem Haus, doch es war leer. Keine Spur von ihm, nur Spuren im Schnee. Sie führten zurück in den Wald. Ich habe das Dorf kurz darauf verlassen. Doch jedes Jahr im Dezember, wenn der Sturm kommt, höre ich das Flüstern wieder. Und ich weiß, sie kommen zurück. Immer wieder. Und sie suchen nach denen, die vergessen haben. Jahre später, nachdem ich das Erzgebirge längst verlassen hatte und in Dresden lebte, versuchte ich, die Ereignisse jenes Winters zu verdrängen. Doch das Flüstern ließ mich nie wirklich los. Es war ein leises, beharrliches Geräusch in meinem Kopf, das immer dann lauter wurde, wenn die ersten Schneeflocken fielen. Ich begann, die Geschichte des Dorfes zu recherchieren. Es war schwieriger, als ich gedacht hatte. Die meisten Dokumente waren unvollständig oder verschwunden. Es gab kaum Hinweise auf die Geschichte des Hauses meiner Großeltern oder des angrenzenden Waldes. Aber irgendwann stieß ich in einem kleinen Archiv in Chemnitz auf einen vergilbten Zeitungsartikel von Dezember 1940. Die Schlagzeile lautete: Dorf abgeschnitten, 7 Bewohner im Schneesturm vermisst. Mein Herz setzte einen Schlag aus, als ich die Namen der Vermissten las. Unter ihnen war ein gewisser Johann Weiß, Herr Weiß. Doch das konnte nicht sein. Der Mann, den ich gekannt hatte, war weit jünger gewesen. Vielleicht ein Enkel? Aber warum hatte er nie von seiner Familie gesprochen? Der Artikel erwähnte, dass die Vermissten während eines besonders heftigen Schneesturms verschwunden waren. Es hieß, sie hätten sich vermutlich im Wald verirrt und seien erfroren. Die Leichen seien nie gefunden worden. Aber das war nicht alles. Am Ende des Artikels stand eine rätselhafte Bemerkung des damaligen Pfarrers: Der Wald nimmt sie und der Wald gibt sie zurück. Ich wusste, dass ich zurückkehren musste. Es war verrückt, das wusste ich. Aber irgendetwas zog mich zurück in dieses Dorf, das längst fast vollständig verlassen war. Es war Anfang Dezember, als ich mich auf den Weg machte. Der Himmel war grau und der erste Schnee begann zu fallen, als ich die gewundenen Straßen hinauf ins Erzgebirge fuhr. Als ich das Dorf erreichte, sah ich sofort, dass sich kaum etwas verändert hatte. Die wenigen Häuser standen wie stumme Wächter da, eingehüllt in Schnee und Stille. Mein altes Haus war noch da, ebenso wie das von Herrn Weiß. Beide waren verlassen. Doch im Schnee vor meinem Haus sah ich wieder die Schleifspuren. Und dieses Mal waren es mehrere. Ich folgte ihnen, trotz des Zitterns meiner Hände und des mulmigen Gefühls in meinem Magen. Die Spuren führten wieder in den Wald, und ich wusste genau, wohin sie gingen. Zur alten Hütte auf der Lichtung. Die Hütte sah noch verfallener aus als damals. Doch sie war nicht leer. Auf dem Boden lagen alte Zeitungen, genau wie zuvor. Doch diesmal waren sie ordentlich aufgereiht und in der Mitte der Hütte stand ein Tisch mit Kerzen. An den Wänden hingen verblasste Fotos. Ich trat näher und erkannte die Gesichter darauf. Es waren die Vermissten von 1940, die Männer und Frauen, deren Namen ich in dem Artikel gelesen hatte. Und in der Mitte hing ein Porträt von Herrn Weiß. Ich drehte mich um und erstarrte. In der Tür der Hütte stand die Frau mit dem bleichen Gesicht. Doch sie war nicht allein. Hinter ihr standen die anderen. Sie alle trugen Kleidung aus einer anderen Zeit. Ihre Augen waren leer, ihre Gesichter blass und eingefallen. »Wir sind zurückgekommen«, sagte die Frau mit einer Stimme, die klang wie zerbrechendes Eis. »Warum?«, fragte ich mit trockener Kehle. »Weil man uns vergessen hat«, antwortete sie. »Niemand hat nach uns gesucht. Niemand hat uns ein Grab gegeben. Der Wald hat uns genommen. Und nun gehören wir ihm.« »Was wollt ihr von mir?« Die Frau trat einen Schritt näher. »Du bist der Letzte«, sagte sie. »Der Letzte, der noch hierher gehört. Der Letzte, der uns noch erinnern kann.« Ich wich zurück, doch sie streckte eine Hand nach mir aus. Ihre Finger waren kalt wie der Tod. »Bleib bei uns«, flüsterte sie. »Bleib und vergiss uns nicht.« Ich rannte. Ich lief, ohne mich umzusehen. Der Schnee peitschte mir ins Gesicht und das Flüstern wurde immer lauter. Ich hörte ihre Stimmen, spürte ihre Kälte im Nacken. Doch ich erreichte mein Auto und startete den Motor. Die Reifen drehten durch, aber schließlich kam ich frei. Ich fuhr so schnell, wie ich konnte, ließ das Dorf und den Wald hinter mir. Als ich die Grenze des Dorfes überquerte, verstummte das Flüstern plötzlich. Ich habe nie wieder einen Fuß in dieses Dorf gesetzt. Doch jedes Jahr im Dezember, wenn der erste Schnee fällt, finde ich einen Brief in meinem Briefkasten. Er ist immer gleich. Ein vergilbter Umschlag mit meinem Namen darauf. Und darin nur eine Zeile: Der Sturm bringt sie zurück. Und ich weiß, eines Tages werden sie mich finden. Und wenn sie das tun, wird es kein Entkommen mehr geben.